Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Ein Museum ist der Ort, an dem die Sehnsucht des Menschen nach Glück angehäuft ist. Das hat Sabine Schulze 2008 gesagt. Damals war sie neu in Hamburg als Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe. Jetzt geht sie nach 10 ereignisreichen, erfolgreichen und sicher auch bewegenden Jahren. Ja, ich weiß gar nicht, Ruhestand ist wahrscheinlich das falsche Wort.
Doch.
Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen nachspüren, was diese Zeit ausgemacht hat, was Museumsarbeit heute eigentlich auch bedeutet, wofür Sabine Schulze steht. Und Sie hören es vielleicht auch schon im Hintergrund, es klingt ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben nämlich gesagt, um das besser tun zu können, wollen wir Frau Schulze nicht ins Studio einladen, sondern wir gehen einfach ins Museum, also sprich ins Museum für Kunst und Gewerbe, hier direkt neben dem Hamburger Hauptbahnhof. So, jetzt aber auch genug der Vorrede, Frau Schulze. Schön, dass Sie Zeit haben und ich kann jetzt gar nicht sagen, herzlich willkommen, jetzt müssen Sie eigentlich was machen.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir nochmal gemeinsam einen Rundgang machen durch dieses wunderbare Haus und ein bisschen über die Dinge sprechen, die wir hier im Team in den letzten Jahren erlebt und bewegt haben.
Ich habe offen gestanden relativ lange überlegt, wo wir diesen Rundgang beginnen. Wir stehen jetzt im Foyer, das ist einfach riesig, hell, Säulen und man hört es eben auch relativ hallig. Aber dann dachte ich, nein, das ist eigentlich genau der richtige Ort, weil das ist ja sowas wie die Visitenkarte. Sehen Sie das auch so?
Ja, ganz unbedingt. Deshalb war es auch so wichtig, diese große, umfangreiche Baumaßnahme durchzuführen und hier diese ganze Flucht zu öffnen, damit man, wenn man reinkommt, gleich sieht, was das für ein großes Haus ist. Also Durchblicke waren mir immer sehr wichtig, damit man so eine Vorstellung von der Dimension des Hauses kriegt. Aber man soll nicht erschrecken und denken, da komme ich nie wieder raus, sondern wir leiten mit unseren Objekten, mit unseren Projekten die Besucher durch das Haus zu hoffentlich spannenden Erlebnissen. Und ich habe immer gesagt, wer in diesem Haus nicht etwas findet, was ihn brennend interessiert, dann weiß ich nicht, dann ist dem nicht zu helfen. Aber unser Gästebuch zeigt auch, dass die Leute eigentlich wirklich ihren Ort finden hier in diesem großen Haus, dem sie sagen, da fühle ich mich verstanden und da wird über Dinge gesprochen, die mich im Augenblick angehen.
Vielleicht finden wir ja auch noch Ihren ganz besonderen Ort im Laufe dieser Stunde. Mal gucken, ob Sie uns den verraten, aber wahrscheinlich sagen Sie dann nachher, es gibt ganz viele. Wir wollen gleich, wie gesagt, ein bisschen weitergehen aus diesem Foyer. Vorher würde ich aber noch einmal ganz kurz an die Decke blicken wollen. Da hängt ein wirklich beeindruckender Kronleuchter, der aber eben keine Glühbirnen hat, auch keine Kerzen, sondern der besteht aus 3000 ganz verschiedenen Plastikteilen. Also da sieht man Spülbürsten, da sieht man Becher.
Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist alles Müll. Natürlich gereinigt, es müffelt nicht, aber es ist gereinigter Müll, Plastikmüll. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten 2012 die große Ausstellung Endstation Meer, das Plastikmüllprojekt. Da war ein müffelnder Berg in diesem Fall hier im Zentrum des Hauses. Genau so viel, wie in einer Sekunde in die Weltmeere geht, rund ums Jahr. Und dieses Grundproblem unserer Gesellschaft, dass wir unseren eigenen Planeten gerade killen, da möchte dieser große Leuchter darauf hinweisen. Er heißt Tide, Gezeiten, und ist eben so rund wie der Mond, der eben Ebbe und Flut verursacht. Und dann an den Morgen sucht der englische Künstler Stuart Haggard die Strände auf und das, was er da findet, reinigt er und verarbeitet es zu diesem großen Leuchtobjekt, kann man das nennen. Und das finde ich sehr, sehr gut hier am Anfang unseres Rundgangs durch das Haus. Man kriegt ein geschärftes Bewusstsein dafür, dass die Dinge nicht einfach nur auf den ersten Blick schön sind, sondern dass da auch noch dahinterliegender Sinn sein kann.
Ich finde, es ist aber auch ein ganz klares politisches Statement, oder nicht?
Ja, unbedingt. Und wir haben hier versucht, in den vergangenen Jahren immer politische Statements abzugeben. Fast Fashion, Sie erinnern sich vielleicht an diese Ausstellung über unseren Konsumwahn. Also wir müssen einfach unser Verhalten ändern und dazu haben wir immer wieder versucht aufzurufen.
Ich würde sagen, wir hören jetzt gleich eine Musik, die Sie sich gewünscht haben, die dazu eigentlich ganz gut passt. Bob Dylan, The Times They Are Changing.
The slow one now will later be fast as the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will later be last, for the times, they are a-changin'.
In der Kulturklassik à la carte aus dem Museum für Kunst und Gewerbe, dort bin ich mit der scheidenden Direktorin Sabine Schulze unterwegs. Frau Schulze, Sie hatten sich ja diesen Song von Bob Dylan gewünscht, bevor wir jetzt gleich weiter über Museum, politische Kunst, Aufgaben der Museen und so weiter sprechen. Auch für Sie verändert sich ja jetzt wahnsinnig viel. Es sind die letzten Tage. Am 30. November ist definitiv der letzte Tag hier für Sie als Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe. Wie fühlt sich diese Veränderung an?
Ach, das ist so, mal bin ich melancholisch. Zum Beispiel, als ich heute mir die Zeit genommen habe, an der Außenalster zu meiner Verabschiedung zum Senatsfrühstück zu gehen. Und wenn dann so die Sonne scheint, einen fast blendet über dem Wasser, die Silhouette der City noch so ein bisschen im Nebel, dann wird man schon wehmütig an diesem wunderbaren Tag. Hamburg ist eine tolle Stadt, eine schöne Stadt und ich bin auch sehr, sehr gerne hier gewesen. Aber Bob Dylan hat es uns gerade vorgesungen, die Zeiten verändern sich. Und so finde ich einfach es wichtig, weiterzugeben an die nächste Generation, wenn das Haus gut aufgestellt ist und man stolz sein kann auf das Erreichte und sicher ist, dass es gut weitergeht. Und ich bin sehr gespannt auf das, was meine Nachfolgerin Tulga Bayerle machen wird.
Es ist jetzt ein ganz normaler Nachmittag unter der Woche. Ich würde jetzt nicht sagen, das Museum ist gut besucht, aber es sind eine ganze Menge Menschen da. Vielleicht gehen wir doch einmal hier ein bisschen um die Ecke. Haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, Sie haben es nicht direkt so formuliert, aber so ist es bei mir angekommen. Ein Museum ist nicht nur ein Ort, an dem man schöne Dinge anschaut, an denen man Freude hat, sondern ein Museum ist auch ein Ort, an dem man ganz klar politisch Stellung bezieht. Wir haben gerade schon über den ja wirklich beeindruckenden Leuchter gesprochen. Und jetzt sind wir ja nur ein ganz paar Schritte gelaufen, vorbei an einer Vitrine, in der ganz viel Silber zu sehen ist, bei dem, glaube ich, die Provenienz gar nicht geklärt ist. Der ist wahrscheinlich jüdischen Mitbürgern abgenommen worden ist während der NS-Zeit. Jetzt stehen wir in einem Raum, wo Skulpturen aus Benin zu sehen sind. Ich glaube, Sie waren auch tatsächlich eine der ersten Museumsdirektorinnen, die sich für eine Raubkunstausstellung stark gemacht hat, oder?
Also die Ausstellung Raubkunst ist jetzt schon seit vielen Jahren in dem ersten Raum direkt, wenn man das Haus betreten hat. Und das ist gut so, weil die Erforschung der Geschichte der Objekte das ganze Haus umfasst und deshalb zu Recht im Zentrum steht. Diese Vitrine, von der Sie gerade sprachen, das ist tatsächlich Silberobjekte, die 1937 den jüdischen Mitbürgern abgenommen worden sind, um sie einzuschmelzen. Und was nicht eingeschmolzen wurde, ist dann nach dem Krieg zu uns gekommen. Das lagert tonnenweise im Keller bei uns. Und wir haben diese Leiche im Keller im wahrsten Sinne des Wortes an den Eingang geholt und haben gesagt, da müssen wir drüber sprechen, was damals passiert ist und daran erinnern und aufpassen, dass Vergleichbares nicht wieder passiert. Was für eine Chance aus diesen traurigen Umständen etwas zu machen, was in die Zukunft reicht, hoffentlich. Wichtig ist aber für mich immer gewesen, und da bin ich mit den Kolleginnen und Kollegen hier einer Meinung, dass wir nichts haben wollen bei uns, was uns nicht gehört, weil es irgendwann mal jemandem unrechtmäßig genommen wurde. Und wir sind tatsächlich das erste Museum angewandter Kunst, das Provenienzforschung proaktiv betrieben hat.
So, man hat es vielleicht gehört, wir sind jetzt ein paar Schritte weitergegangen, auf der Suche doch nach einem Raum, wo es ein bisschen ruhiger ist. Frau Schulze, muss Museumsarbeit dann auch manchmal verstörend sein?
Ganz unbedingt. Auf der einen Seite zeigen wir natürlich Dinge, die passiert sind und der sich die Menschen gerne vergewissern als ihrer Herkunft, als ihrer Geschichte. Und insofern bieten wir durchaus auch Stabilität und einen Fundus, aus dem wir alle kommen, den wir hier abbilden mit unseren 4000 Jahren, die wir stehen gerade in der antiken Abteilung, hier auch abbilden. Und trotzdem müssen wir, was unsere gegenwärtige Aufgabe ist, immer verunsichern und die Menschen zum Nachdenken bringen, ob das, was sie machen, richtig ist, ob das alles richtig funktioniert in der Gesellschaft. Ich finde, man muss anders rauskommen aus unserem Museum, als man reingekommen ist.
Sie haben mich ja jetzt zugegeben, wir haben, wie ich ja gerade schon sagte, nach einem ruhigeren Ort gesucht, in die Antike gelotst. Sind Sie gerne hier?
Aber und wie? Also das ist für mich schon ein ganz toller Ort und es ist auch eine sehr gute Stimmung im Haus. Ich werde die Kolleginnen und Kollegen sehr vermissen, das werde ich in der Tat. Sie haben mich vorhin gefragt, wie fühlt sich das an? Es ist schön, wenn man nicht mehr so viel über Geld nachdenken muss, wenn man viele Sorgen natürlich auch dann nicht mehr hat. Aber so die Kommunikation mit den Besuchern, mit den Kollegen hier im Haus, das wird mir schon sehr, sehr fehlen.
Dazu passt vielleicht auch eine Musik ganz schön jetzt, die Sie sich gewünscht haben von Respighi. So, zurück aus Rom, mitten hinein in, ich weiß nicht, kann man das sagen, in die Welt des Islams?
Ja, wir haben eine sehr große und bedeutende Sammlung islamischer Kunst, die wir vor 3 Jahren neu aufgestellt haben. Es ist Teil dieses großen Zyklus Weltreligionen im Museum für Kunst und Gewerbe. Islam, Judentum, Christentum und Buddhismus. Und in diesen Räumen wollen wir einfach zeigen, dass angewandte Kunst, so wie wir sie sammeln, eben jetzt nicht nur etwas mit Essgewohnheiten oder Wohnen zu tun hat, sondern eben auch mit spirituellen Dingen. Denn was ist uns näher als Fragen nach dem Jenseits, nach der Herkunft? Und das ist etwas, was auch von der Museumspädagogik sehr, sehr gut angenommen ist, was sehr oft nachgefragt wird und auch gerade in unseren Zeiten, glaube ich, sehr hilfreich ist.
Wissen Sie, welche Menschen gerne kommen, gerade auch in diesem Bereich?
Also es gibt natürlich in Hamburg sehr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Wurzeln in islamischen Ländern haben und die sich natürlich freuen, dass die Dinge hier gewürdigt werden und interpretiert und ausgestellt werden. Und es kommen sehr viele Schulklassen, die dann unterschiedliche Räume angucken. Also das sind Dinge, in denen viel diskutiert wird, in denen eben Objekte, und da sind wir wieder dabei, die sind ja hier alle wunderschön, aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt schau, wie schön angeguckt werden, sondern was haben sie für eine Bedeutung? Über was weisen sie über sich selbst hinaus?
Steht da für Sie denn manchmal auch so die Frage im Raum, wann ist etwas Kunst und wann ist etwas Handwerk?
Das ist jetzt eine Gretchenfrage, über die können wir stundenlang diskutieren. Gibt es diese Trennung überhaupt? Wo verläuft sie? Das ist, glaube ich, bei jedem Objekt eine andere Linie und ist im Herz des Rezipienten das? Sind das zwei Dinge oder tut er es zusammen? Und im in der Hand des Künstlers. Ja. Unterscheiden die das oder ist das eine Konstruktion der Kunst- und Kulturwissenschaften? Insofern finde ich das sehr spannend, auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Grenzen total schwankend sind. Was unterscheidet eine buddhistische Skulptur von einer mittelalterlichen Skulptur?
Gibt es da große Unterschiede?
Nein. Ist das Kunst? Es ist alles im religiösen Gebrauch gewesen, also angewandt. Aber viele dieser Objekte könnten genauso gut im Kunstmuseum stehen. Und in den ganz wirklich großen Star-Museum wie den Metropolitan oder so, ist ja auch alles unter einem Dach, was natürlich das Allerschönste ist. Und das war mir auch immer wichtig, dass wir nicht sagen, wir haben Abteilungen und die sind total geschlossen, sondern wir haben auch hier in der Islamabteilung jüdische und christliche Objekte mit aufgestellt, um zu zeigen, dass da immer ein Austausch gewesen ist.
Das heißt, es geht Ihnen letztendlich eigentlich immer um Verbindungen oder Vernetzungen, ist ja letztendlich ein anderes Wort dafür.
Also vernetzt wird ja, ist ja heute so ein Modewort. Und ich glaube, dass die Welt schon immer vernetzt war, jetzt nicht so rummelig, wie es im Augenblick ist. Das ist natürlich eine, gerade im digitalen Zeitalter, eine große Herausforderung. Und auch gerade da ist es interessant zu sehen, es hat diese Beziehungen immer gegeben, dass man sich andere Kulturen anguckt und etwas übernimmt und dafür auch wieder etwas anderes abgibt. Also es ist ein Geben und Nehmen. Das finde ich besonders in den Weltreligionen sehr berührend anzugucken, dass gerade diese großen Blöcke, die sich zurzeit ja auch immer wieder massiv gegeneinander stehen, wie die im Bereich der Künste und Wissenschaften oder der Naturwissenschaften immer wieder sehr fruchtbar zusammengearbeitet haben und dass gerade diese Zeiten der Koexistenz der Friedlichen, die waren die für die Entwicklung der gesamten Kultur, der gesamten Menschheit immer die besten waren. Das ist eine gute Lehre, die man bei uns im Rundgang durch diese vielen Räume mitnehmen kann.
Die Rundgänge sind das eine, die vielen Ausstellungen sind ja das andere. Ich weiß gar nicht, wie viele Sie im Moment hier im Haus haben. Das sind ja gleich mehrere parallel. Ich stelle mir jetzt vor, dass viele auch kommen, um dann gezielt in die Ausstellungen zu gehen. Das ist wahrscheinlich noch ein wichtigeres Element, um auch attraktiv zu sein als Museum, oder?
Natürlich, die Ausstellungen sind das, was zieht. Aber wichtig ist uns immer, dass die Besucher, die wegen einer Sonderausstellung kommen, auch etwas mitnehmen von dem, was wir hier immer bereithalten. Und ich sehe an den Eintragungen im Gästebuch, dass das funktioniert. Also eines meiner Lieblingseinträge ist, ich wusste gar nicht, dass es so viele schöne Dinge auf der Welt gibt. Aus der Handschrift entnehme ich, dass das noch eine jüngere Besucherin war. Ist doch super, wenn sie mit diesem Gefühl hier rausgeht. Deshalb auch toll, dass wir immer wieder ein Publikum ansprechen, was jetzt nicht so erzogen worden ist, dass man sonntags früh ins Museum geht. Viele, viele Erstbesucher, die dann auch gucken, was wir sonst noch so machen, außer der Ausstellung über Tattoos oder über Fast Fashion oder über Otto, wie wir es im Augenblick haben, dass die sich auch noch was anderes angucken. Das ist mir wichtig, dass die Museumsgedankenwelt, dass sie in die Zukunft getragen wird, in die nächste Generation gegeben wird. Und deshalb ist es so großartig, dass wir so viel junges Publikum haben.
Sie haben gerade gesagt, Sie freuen sich einfach wahnsinnig, wenn so viele junge Menschen kommen. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich eine der größten Herausforderungen überhaupt für Museumsarbeit, weil ich habe selber auch zwei Kinder und mein Sohn, sehr jugendlich, erklärt mir natürlich, dass ein Museum sehr, sehr langweilig ist. Darüber können wir vielleicht gleich noch mehr sprechen. Sie sind ja als Kind wahnsinnig viel ins Museum gegangen.
Das stimmt.
Wie das war, auch das können Sie mir gleich erzählen. Wir hören nämlich jetzt erst noch mal Musik und zwar von Leonard Cohen. Wir hören sie erstmal und danach sagen Sie mir, warum Sie das hören wollten. Und dann sind wir noch an einem anderen Ort schon wieder. Mal gucken, wo Sie mich dann hinführen.
While Suzanne holds the mirror and you want to travel with her. And you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
NDR Kultur Klassik à la carte, heute quasi on tour, könnte man sagen, nämlich aus dem Museum für Kunst und Gewerbe. Wir machen eine Führung mit der scheidenden Direktorin Sabine Schulze und sind jetzt mit dem Aufzug hochgefahren. Ich gebe es zu, es gibt hier, glaube ich, ungefähr 4 Treppenhäuser, aber wir haben jetzt die bequeme Variante uns ausgesucht und sind in der 68er Ausstellung. Das ist die letzte, die Sie kuratiert haben, 68 Pop und Protest. Und wollten eigentlich auch gerne in einen der Ausstellungsräume direkt rein, aber da ist einfach viel Sound, viel Musik. Deswegen sind wir jetzt in die Spiegelkantine geflüchtet. Ich muss jetzt trotzdem nochmal zurückkommen auf meine Fragen, die ich gestellt habe, bevor wir diese musikalische und dann für uns Gehpause gemacht haben. Einmal, warum Cohen, Frau Schulze? Und dann möchte ich noch unbedingt wissen, woher Ihre enge Verbindung zu Museen kommt. Also erst die Musik.
Also Suzanne von Leonard Cohen ist 68. Und ich habe es hoch und runter gedudelt. Diese Schallplatte, ich weiß nicht, ob es die erste ist von Leonard Cohen, die hatte ich mir damals gekauft. Und so viele Musik hatte man nicht. Ja? Das können sich die Jungen heute gar nicht vorstellen, wo man überall was streamt und runterlädt. Man wartete, dass einmal in der Woche gewisse Sendungen kamen, in denen dann solche Lieder gespielt wurden. Oder man hatte noch Radio Luxemburg, wo es aber immer geschwankt hat. Und immer gerade bei den schönsten Liedern, dann, dann waren die Wellen weg. Leonard Cohen hat mich dann wirklich auch mein Leben lang begleitet. Ich habe den sehr gern gemocht, fand ihn eine wichtige Figur, auch von seiner Haltung her, von seiner liberalen Art. Und deshalb habe ich gedacht, es ist ja von 68, fragt man sich natürlich, wenn man so eine Ausstellung konzipiert, was ist geblieben? Ja, wie weit hat mich das selber beeinflusst? Ich bin damals 14 gewesen, also nicht an der Spitze der Bewegung, aber in Frankfurt in die Schule gegangen und dort eine Menge eben auch mitgekriegt. Ich habe eine sehr lebendige Vorstellung von den Bildern, die im Fernsehen liefen, von den Sachen, die da auf der Straße passierten. Und ich bin auch in der Innenstadt, im Westend, groß geworden, wo viel los war. Die Ausstellung, sagten Sie gerade, hatten einen Sound. Das ist erstmal das Monterey Festival, wo sie alle, Jimi Hendrix, Simon Garfunkel, Janis Joplin aufgetreten sind, die Mamas und Papas. Aber der große Raum, wo es auch um die Protestkulturen geht, da ist schon auch immer, es wäre ein bisschen bedrohlich auch immer wieder, diese Soundkulisse. Das ist eine Zeit, in der einfach viel in der Luft lag, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, dass ich das so auch mitgenommen habe, dass immer alles im Fluss ist. Und natürlich war ein unheimlicher Idealismus auch dabei, dass jeder geglaubt hat, auch jeder Schüler auf seinen Märschen geglaubt hat, jetzt, wenn ich da nur komme, dann endet das Böse auf der Welt.
Das heißt, Sie haben ja gesagt, Entschuldigung, Sie waren 14, sind Sie da mitgelaufen?
Nee, es ist ja noch ein bisschen länger gegangen. Also ich bin dann vielleicht 70 mitgelaufen. Aber also sagen wir mal, diese Haltung, ich sage, wenn mir was nicht gefällt, in Gruppen alleine, wo man Gelegenheit hat. Wir haben ja damals auch in den Familien viel diskutiert, mit Freunden in den Schulen viel diskutiert. Und irgendwie hatte ich jetzt so, natürlich macht man am Schluss eines Berufslebens, eines Langens auch viele rund. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da so ein Kreis auch schließt, die Dinge zu hinterfragen, auszudiskutieren, was meine Kollegen auch oft vielleicht mal ein bisschen nervt, weil ich gesagt habe, lass uns da nochmal drüber reden. Das ist mir, glaube ich, so aus dieser Zeit noch so hängen geblieben.
Ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber Sie sagten ja gerade schon, das ist eigentlich fast so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Und ja, man kann sagen, so eine sehr persönliche Ausstellung dann ja in gewisser Weise auch, jetzt diese 68er-Ausstellung. Steht dann am Anfang von so einem Ausstellungskonzept auch eine Idee oder eine Erinnerung oder ein ganz bestimmtes Ding, von dem man dann aus seine Gedanken entwickelt?
Ich bin persönlich engagiert mit dieser Ausstellung, aber sie ist jetzt nicht subjektiv. Ne? Angefangen hat das ganz praktisch in dieser Spiegelkantine, in der wir sitzen. Das ist ja wirklich eine unserer spektakulärsten Ausstellungsobjekte. Die ist im Mai 68 vom Spiegel Verlag in Auftrag gegeben worden an den dänischen Gestalter Werner Panton und wurde Anfang 69 eingebaut. Also die ist voll aus dem Geist dieser Zeit. Und mir ist aufgefallen bei vielen Führungen, die ich mache, wie wenig auch gerade in der jungen Generation, die mit dem Schlagwort 68 anfangen konnten. Da gibt es welche, die haben den Namen Rudi Dutschke nicht gehört, gehen aber in sehr ordentliche Schulen. Das wundert mich. Insofern ist das auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, die wir hier mal für eine kurze Zeit machen, dass wir wirklich dieses Objekt in den Kontext stellen. Also so ganz wirklich von der Sammlung ausgehend, wie alle Projekte eigentlich entstehen. Und dann haben wir sie wirklich im Team gemacht. Und ich bin die einzige Zeitzeugin im Team. Wobei, ich habe ja schon gesagt, dass ich 14 war. Aber ich erzähle dann solche Sachen. Ja, also die Haarschnitte von Vidal Sassoon, damals in London, in Swinging London entwickelt. Wir schliefen auf Lockenwickeln und hatten irgendwie so ein verschwimmeltes Ideal von Wallehaaren, elfenhafte Prinzessinnen-Ideen und so. Und dann ist natürlich die witzige Twiggy, die wir jetzt auch als Leitmotiv auf den Plakaten jetzt so etwas blasiert gelangweilt mit ihrer dicken Brille, mit ihrem androgynen Auftritt, ein gutes Zeichen, neue Formen auch für die weibliche Präsentation zu finden. Noch die ganzen Miniröcke, die wir hier auch zeigen. Also es ist jetzt nicht nur, die Ausstellung hat viele ernste Momente, aber sie zeigt natürlich auch das heiter, poppig, peppige. Und diese Sorglosigkeit kommt natürlich auch zur Geltung.
Sie haben gerade gesagt Miniröcke. Hier nebenan in einem Raum sind also verschiedene zu sehen, auch Mini-Kleider. Und ich habe jetzt festgestellt, ich glaube, es gibt kaum einen Artikel über Sie, in dem nicht erwähnt wird, was Sie gerade anhaben. Also ich habe Ananas-Schuhe gefunden, ich habe lila Hosenanzug gefunden, ich habe rosa Chinos gefunden. Heute würde ich sagen, ist das auch eher lila Bluse und lila
kariert. Eigentlich nach dem Senatsempfang, nach meiner Verabschiedung durch Herrn Broster, ist es also heute eher gedeckt. Aber doch mit
ja, sehr, sehr schöne, ich würde sagen auch lila, ja, mit ein bisschen pink Turnschuhe. Ja, was ist Mode für Sie?
Ich finde das ja so lustig mit mir und meinen Klamotten. Als ich hier anfing, habe ich mich wirklich neu eingekleidet, hellgrau, dunkelblau. Aber irgendwie mich dann auch so, was weiß ich, mit Bluse, Schuhe, irgendwie Schal, so, dass ich mir auch selber noch ein bisschen gefallen habe. Und dann sagten, mein Gott, was die sich traut. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt bin ich so, wie ich bin. Und dann muss man einfach damit leben, dass da hin und wieder auch was Schräges dabei ist. Ich finde, Mode zeigt, oder was man anzieht, wie man sich fühlt an dem Tag. Und wenn man sich trist fühlt, sollte man es gerade auch gegenwirken, dann kann das doch auch viel ins Positive wenden. Und ich bin einfach gegen jede Form von Uniformierung. Und was ich so schade finde, ist, dass jetzt sind ja berufstätige Frauen was ganz Normales geworden, das ist aber sozusagen den Business-Dress. Der ist ja sowas von langweilig, ja. Und das finde ich schade, dass dann Frauen auch so diese Männerwelt imitieren. Und aber vieles wird ja auch in 68 reflektiert, dass man Frauen im Büro so keine Hosen tragen durften. Und deshalb ist auch ganz wichtig hier von Yves Saint Laurent der erste Hosenanzug, dunkelblau mit einem zarten grauen Streifen, wo das einfach anfing. Die Frau ist berufstätig und braucht da was anderes. Sie braucht halt nicht in erster Linie Cocktailkleider oder Tanzstunden oder Tanzteekleider, sondern braucht Dinge, mit denen sie entweder auf die Demo geht oder ihre jeweilige Aktivität nachgehen kann.
Noch ein Song aus dem Jahr 1968 hier bei NDR Kultur, Klassik à la carte, Bridge over Troubled Water, Simon and Garfunkel. Hatten Sie da auch die Platte, Frau Schulze?
Ich glaube ja. Und es wird auch hier gespielt in dem Monterey Festival. Sail on, silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. I
Wir sitzen immer noch, man hört es vielleicht, die Akustik hat sich nicht wirklich verändert, in dieser ja wirklich sehr knallbunten Spiegelkantine in den Schattierungen Orange, Violett, Gelb. Sie haben ja eben schon erzählt, dass Werner Panton die 1969 für den Spiegel entworfen hat. Jetzt ist sie seit 2012 hier bei Ihnen im Museum für Kunst und Gewerbe, nachdem der Spiegel in die Hafen City umgezogen ist. Warum ist es für so ein Museum wie Ihres auch so wichtig, solche Räume zu haben?
Das ist ja so eine Spezialität von uns. Wenn ich an den Spiegelsaal denke aus dem Palais Budge mit seinen Vergoldungen, in dem sehr viele Konzerte und Lesungen stattfinden oder festliche Essen. Und jetzt hier die Spiegelkantine mit dieser 68er Pop-Provokationsfreude. Das sind einfach Orte, an denen sich so ein Zeitgeist verdichtet, ja, in denen der Besucher wirklich eintreten kann und umfangen ist von der Stimmung einer Epoche. Und hier jetzt gerade die Spiegelkantine, wer hier reinkommt, liebt sie oder hasst sie. Und da muss man auch gar nicht viel reden, da ist keine Überzeugungsarbeit zu tun. Ich finde interessant, ich mache jetzt gerade ein Seminar hier. Wir hatten die ersten 3 Sitzungen in der Spiegelkantine in der Ausstellung und wollten dann eigentlich in die neutralen Uniräume gehen, dass die Studenten alle gesagt haben, nein, sie wollen hier bleiben, obwohl sie am Anfang gesagt haben, oh, ich kriege hier Kopfweh. Wir sitzen da ja mehrere Stunden. Es ist schon was ganz Besonderes und das ist ein großes Glück, dass das funktioniert hat, weil das ist etwas, das hat in Deutschland sonst hier niemand. Also das sind so spielerische Annäherungen, die aber doch einen Museumsbesuch lebendig machen, ne?
Ich finde ja, dass Sie wirklich ein Händchen haben für diese spielerischen Annäherungen. Das zeigen ja auch die vielen Ausstellungen, die in den vergangenen Jahren hier zu sehen waren, wo eben nicht nur die großen, ernsten Themen verhandelt worden sind. Ein paar sind ja schon angeklungen, sondern eben auch leichtere Tattoos, haben Sie schon erwähnt. Es gab was über Computer und Videospiele. Im Moment läuft gerade Otto. Was war es eigentlich, ich muss jetzt endlich mal auf meine Frage zurückkommen, die ich eigentlich vorhin schon unten in der Religion gestellt hatte. Wie sind Sie zu so einem museumsbegeisterten Menschen geworden? Ich glaube, Sie sind als Kind wahnsinnig viel mit Ihren Eltern ins Museum gegangen. Bin ich auch. Ich fand es eher langweilig. Was war bei Ihnen vielleicht auch das Spezielle, das Besondere? Was haben Ihre Eltern gemacht?
Es ist natürlich ein langer Prozess, aber es ist so, dass Museum schon als Kind zu meinem Alltag gehörte und meine Eltern haben es verstanden, mir vor den Bildern ganz tolle Geschichten zu erzählen. Also dieses Geschichtenerzählen ist so etwas, was ich von Anfang an mit Museum verbunden habe. Ob die Geschichten immer gestimmt haben, da will ich jetzt gar nicht nachforschen. Aber sie haben schon jetzt nicht gesagt, er lebte dann und dann, sondern sie haben sich die Sachen selber gerne angeguckt. Ich habe gesehen, dass sie Spaß dran haben. Und ich habe dann gesagt, oh, wir möchten ins Museum gehen. Und dann war ich mal mit meiner, das hat mir meine Oma bis zum Schluss erzählt, da war sie mit. Und dann sagte einer der Aufseher, kam zu ihr und sagte, das Mädchen, das wird eines Tages alle Bilder hier im Haus kennen. Das war im Städelmuseum in Frankfurt und tatsächlich habe ich da ja dann auch viele Jahre gearbeitet und dann irgendwann tatsächlich alle Bilder gekannt. Das war sozusagen eine Voraussage. Und ich finde, dass Museen einfach eine tolle Chance sind, in einen Ort zu kommen, der anders ist als unser Alltag. Deshalb müssen wir auch aufpassen, dass wir hier keine Eventschleudern werden, sondern wir müssen immer auch diesen Abstand halten und einfach Angebote zum Nachdenken, zum Schauen, zum Staunen geben. Und ich habe, glaube ich, Kunstgeschichte dann studiert, weil mir die Ausstellung von Werner Hofmann in der Kunsthalle so gefallen hatten.
Hier in Hamburg?
In Hamburg. Ich habe in München studiert. Bin mit meinem kleinen VW Käfer nach Hamburg gefahren, um mir Werner Hofmanns Zyklus zum 19. Jahrhundert anzugucken und Zadek im Schauspielhaus. Und insofern war Hamburg auch für mich immer eine ganz herausragende Kunst- und Kulturstadt. Und ja, so ist es gekommen, dass ich dann einfach auch das Glück hatte, im Museum als Volontär anfangen zu können. Und so habe ich mich halt langsam so hochgearbeitet.
Das heißt, man könnte aber eigentlich sagen, Museumsarbeit ist aus Ihrer Sicht vor allen Dingen auch Geschichten erzählen und diese Geschichten auch gut inszenieren?
Ja, ich glaube, das ist es so. Und wir haben im Gesamten, alle Kuratoren des Hauses gemeinsam, haben wir ein Buch gemacht, das jetzt nicht nach Abteilungen, Antike, Islam, Moderne ist, sondern wir haben gesagt, was ist die ganz große Geschichte, die wir erzählen können? Das Buch heißt Objekt erzählen Geschichte. Viel zu oft sind gerade Museen, die mit dreidimensionalen Objekten zu tun haben, dass das alles zu viel hinter Glas ist. Und natürlich darf hier nicht jeder alles anfassen, denn dann wäre es ganz schnell weg. Aber wir versuchen, das so niederschwellig wie möglich zu machen.
Wir hören nochmal Musik. Ein letzter Wunsch, muss ich jetzt schon sagen, von Sabine Schulze, Chili Gonzales.
Ja, da bin ich im Augenblick ganz süchtig nach. Seitdem ich hier mal auf Kampnagel habe erleben dürfen. Und so wie ich vorhin erzählte, als ich als Jugendliche, wenn ich dann eine Platte hatte, dann hörte ich die den ganzen Tag. So geht es mir zurzeit mit Solo Piano. Und das ist was Zeitgenössisches und was sehr, sehr Optimistisches. Und das ist doch gut für unser Abschiedsgespräch.
Chili Gonzales mit Gentle Thread hier bei NDR Kultur, Klassik à la carte on Tour, immer noch im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe mit Sabine Schulze. Und ich bin jetzt wieder, ich möchte fast sagen, treu doof hinter Ihnen hergelaufen, Treppen rauf, Treppen runter, viele verwinkelte Gänge. Wie finden Sie sich eigentlich hier zurecht? Wie lange haben Sie gebraucht?
Das ist ganz einfach. Es ist eine zwei Vierflügelanlagen um einen Mitteltrakt. Also man muss immer nur weiterlaufen und kommt automatisch zurück zum Ausgang. Machen Sie mir unser Publikum nicht ängstlich, man kommt hier wieder raus. Aber tatsächlich, wir sind jetzt den Jugendstil abgelaufen und die klassische Moderne, haben die Frankfurter Küche gesehen, die erste Einbauküche. Und jetzt sind wir in der ganz leisen Modeabteilung und haben eigentlich, wenn wir diese tollen Abendkleider aus dem Art Deco sehen, aber sehr wohl im Ohr die Musik, die erklungen haben muss, als die Damen sich damals bewegt haben auf der Tanzfläche.
Würden Sie gerne eins von diesen Kleidern anziehen? Da hinten ist ein schulterfreies, sehr schön rot mit einer großen Blume auf der Brust. Hier vorne schwarz, ein bisschen mit Strass.
Die sind alle ganz wunderbar und natürlich würde ich hin und wieder gerne mal reinschlüpfen, aber die Leute hatten ja damals eine andere Figur. Man würde da wahrscheinlich gar nicht reinpassen, aber hier gerade dieser prächtige Mantel mit dem Nerzkragen, dieser Abendmantel aus den USA, entstanden 1928, er hat eine so schöne Geschichte. Ist einer unserer kostbarsten Objekte, aber er kam in einem Care-Paket aus Amerika nach dem Krieg. Und darüber müssen wir immer so lachen, weil man da das, was wirklich hier in Deutschland fehlte, nicht richtig eingeschätzt hat. Offenbar, also für die Trümmerfrauen war das nichts, aber es wurde Gott sei Dank hier abgegeben und ist jetzt hier eine Zierde dieser Abteilung. Und so ist einfach, das ist das Schöne an diesem Haus. Das ist so sympathisch und deshalb fühle ich mich dem auch so verbunden. Es ist ganz viel über Schenkungen an uns gekommen. Es sind einfach wirklich persönliche Gaben an uns.
Man hat so das Gefühl, Frau Schulze, Sie sind eigentlich noch mittendrin. Werden Sie noch ganz viel hier sein, auch wenn Sie offiziell nicht mehr hier sind?
Also da muss man erstmal einen Cut machen. Ich glaube, dass das nicht fair wäre, wenn ich jetzt hier immer noch durch die Räume geistere. Und es wird sich sicher viel verändern unter Tulka Bayerle und ich bin sehr gespannt und werde mir das natürlich auch immer angucken und hoffe auch mit den vielen Menschen, die ich hier kennen und lieben gelernt habe, weiter in Kontakt zu sein. Aber es ist natürlich ein Einschnitt und mal gucken, wie das funktioniert. Aber einmischen oder sowas, das wäre der völlig falsche Weg. Alles hat seine Zeit im Leben und ich bin gespannt, was ich hinterher mache. Aber in
Ach, das wissen Sie noch
nein,
gar nicht?
Nein, das weiß ich noch gar nicht. Ja gut, ich gehe in Pension und das muss ich ja jetzt auch niemandem erklären, was ich dann den ganzen Tag mache. Einfach auch mal gar nichts zu machen, ist doch auch ganz schön. Und hier ist es so, wenn ich hier bleiben würde und morgens aufstehe und könnte nicht hierher kommen, wüsste ich jetzt, glaube ich, erstmal würde ich die Krise kriegen. Und deshalb versuche ich dem zu entkommen. Aber ich werde trotzdem mit dem Herzen hier immer dabei bleiben.
Das heißt, Sie gehen nach Rom?
Da werde ich mich sicher oft aufhalten. Das fragen mich alle und deshalb habe ich ja auch die Pinien von Rom als einen Musikvorschlag hier eingebracht.
Warum wollten Sie gehen? Man hätte Sie gerne gehalten. Und ich glaube, Sie arbeiten auch trotzdem noch ein bisschen weiter. Also Sie sind doch, glaube ich, bei der Grütters-Kommission zur Erforschung der Raubkunst, der NS-Raubkunst, auch dabei, oder?
Ja, da bin ich dabei. Das ist ein Ehrenamt. Das freut mich auch sehr. Das ist eine große Herausforderung und ist natürlich auch eine Anerkennung dafür, dass wir hier da so gute Arbeit und auffällig gewirkt haben. Und natürlich, es gibt diverse Dinge natürlich, ich sage jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was ich mache, aber es ist was anderes, ob man den ganzen Tag hier in der Verantwortung ist. Wir haben angefangen, Times are always changing. Ich finde, es sind 10 Jahre genug und ich finde, ich bin jetzt 64 geworden. Warum soll man dann nicht einfach sagen, jetzt kommt mal jemand anders? Solange das Haus gut aufgestellt ist und man es guten Gewissens weitergeben kann, ist ein schönes Gefühl.
Da bleibt mir eigentlich gar nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Dann wünsche ich Ihnen viele schöne Gefühle, Sabine Schulze. Vielen herzlichen Dank.
Und ich bedanke mich.
Das war Klassik à la carte, heute aus dem Museum. Und mein Name ist Katja Weise. Vielen Dank auch fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.